Jetzt soll es um unsere deutsche Kolonialgeschichte gehen. Jetzt habe ich eine Frage an die Runde. Was wisst ihr denn über die deutsche Kolonialgeschichte? Was wurde euch denn unterrichtet in Geschichtsunterricht? Genau. Natalia, kennst du etwas über die deutschen Kolonien? Hast du schon mal davon was gehört? Und wenn ja, kannst du einfach ein paar Gedankenstichpunkte nennen, was dir so einfällt?
Für mich fällt auch eine mit Namibia, ne? Das war eine große Kolonie, ne? Land, ne? Und dass noch viele Deutsche dort leben, nicht so viele, aber ja. Ne? Und ich kann schon etwas so, noch so sagen, dass ich erfahren habe, ich habe einen guten Freund, dass er war dort 3 Jahre. Und eigentlich, er hat mir schon ein bisschen erzählt, dass viele Besitzer von die große die Bauernhof Deutsche waren, ne? Und ich war richtig sehr überrascht, ne? Und ja, so war meine so ja, spontan sozusagen. Ja.
Also mir fällt auch nochmal Namibia ein, und aber da haben die Deutschen schon mal geübt, wie man einen Genozid macht. Ne? Also das ist halt dieses, das mit den Herero, ne, dem Volk, dass das wirklich deutsche Gründlichkeit im Morden und Umbringen wurde da leider, ne, ganz, ganz schlimm angewandt. Diese, ja, sie wurden ja mehr oder weniger ausgerottet und wirklich aus rassistischen Gründen, nicht irgendwie, weil die im Weg waren oder weil es zu wenig Land gäbe. Und das wird auch nach wie vor noch aufgearbeitet. Und da gab es, glaube ich, keine Reparationen oder so. Auch da sind ja immer auch noch Konflikte, auch mit Restitutionen, wenn was so geraubte Kolonialgüter angeht, die hier in Museen präsentiert werden, dass da ja auch immer noch Forderungen bestehen, dass die ja auch zurückgegeben werden sollen. Aber ja, mein Kenntnisstand ist da auch eher diffus, gering und zu klein, und ich glaube, da ist noch lange nicht alles aufgearbeitet, was das angeht.
Chrissy.
Ja, ich muss mich ja jetzt outen und sagen, ich wusste nicht mal das mit Namibia. Also ich wusste, dass wir Kolonien in Afrika hatten, aber wie viele und wo und was genau da war, habe ich tatsächlich gar keine Ahnung. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es nicht darin liegt, dass ich nicht aufgepasst hatte im Geschichtsunterricht, sondern dass wir das gar nicht so wirklich behandelt hatten, zumindest nicht in meinem Geschichtsunterricht. Wir hatten schon die Kolonialzeit, aber dann ging es eher um Großbritannien und wo waren die überall und so. Und so den Teil der deutschen Geschichte, der wurde so ein bisschen vernachlässigt, hatte ich das Gefühl. Also es wurde dann erst wieder ab 1930, da weiß ich dann Bescheid, aber was irgendwie. Also, ja, gar keine Ahnung, muss ich zugeben, tatsächlich, ja.
Und warum denkt ihr, ist das so, dass man so wenig Wissen hat über diese Zeit?
Vielleicht wird schon alles ein bisschen überlagert, auch von dem Zweiten Weltkrieg oder so, ein Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, dass da, aber viele Sachen sind ja auch im Zuge dessen passiert, ne? Eigentlich ist es ja Kaiserreichspolitik ja auch gewesen. Aber ansonsten ist es vielleicht Ignoranz auch ein bisschen gegenüber dem afrikanischen Kontinent, die sich da auch widerspiegelt. Und ja, auch Ignoranz von Geschichtsschreibung halt, ne, generell.
Jetzt erzähle ich mal vielleicht, wie ich zu diesem Thema gekommen bin. Ich studiere Literatur- und Kulturtheorie an der Uni in Tübingen, Sarah auch, die hier im Studio mit uns ist. Und wir haben eine Professorin, die Professorin ist für Germanistik, Frau Sigrid Köhler, die mehrere Seminare anbietet, die immer das Thema haben: Postkolonialismus in der Literatur, Kolonialismus in der Literatur, Postkolonialismus im Recht, die Welt in der Literatur. Also die sich sehr mit diesem Thema auseinandersetzt, weil das auch eine große Forschungslücke ist an der Uni generell, diese Zeit, diese Kolonialzeit. Das ist ein sehr neues Feld und sie wollte auch zu dem Bereich promovieren, also etwas über die Literatur in Deutschland und zur Kolonialgeschichte Deutschlands machen. Und sie durfte zu dem Thema nicht promovieren, weil die Professoren damals gesagt haben, es gab keine deutschen Kolonien. So war die Aussage damals, der Standpunkt. Und jetzt ist das ein Bereich, der im Kommen ist. Und wir besuchen sehr viele Seminare zu dem Thema, weil das auch für die Kulturgeschichte sehr spannend ist. Man lernt sonst an der Uni immer nur Theorien von weißen Männern hauptsächlich. Das ist am bekanntesten in der Literatur vor allem. Untersucht man nur Bücher von weißen Männern vor allem und alles andere wird ausgeblendet. Und es ist nicht so, dass in der Literatur von diesen weißen Männern die Welt nicht auftaucht und diese Machtverhältnisse, die auch schon vorkolonial waren. Weil dass es zu Kolonien kam, ist nicht eine Geschichte der Moderne, es ist nicht erst im 19. Jahrhundert entstanden, sondern schon seit der Renaissance, seit dem 16. Jahrhundert fängt man an in Europa sich immer mehr für die Welt zu interessieren, den Handel auszubreiten, überall Handelsgesellschaften zu gründen, sei es in Lateinamerika, in Asien oder auch schon in Afrika mit diesem atlantischen Handelsdreieck. Im 16. Jahrhundert hat auch die Sklaverei angefangen. Also man hat Waren aus Europa ausgetauscht gegen schwarze Menschen, die man dann nach Lateinamerika auf Plantagen gebracht hat. Und man hat dann angefangen, auch den afrikanischen Kontinent zu erforschen. Und erste Literatur über den afrikanischen Kontinent waren viele Reiseberichte oder so Abenteuerromane, Forschungsromane, wo man noch mit den so sehr mit so einer Neugierde angefangen hat, diese neuen Gebiete, die für Europa neu waren, zu beschreiben. Wurden aber diese Beschreibungen immer mehr rassifiziert und von Rassentheorien geprägt. Und das ist auch widersprüchlich, weil dann im 18. Jahrhundert, in der Zeit der Aufklärung, hat man eigentlich im Zuge der Französischen Revolution, aber auch vom Bürgerkrieg in den USA gesagt, alle Menschen sind gleich, alle Menschen haben die gleichen Rechte. Und dann hatte man aber diese neuen Gebiete, in denen man Handel treiben wollte und in denen man auch die Menschen ausnutzen und ausbeuten musste, um wirklich den maximalen Profit zu haben. Und wie erklärt man sich dann die Gleichheit aller Menschen? Und dann aber, wie rechtfertigt man, dass man diese Menschen dann trotzdem ausbeutet? Und dann hat man angefangen, die Beschreibungen zu rassifizieren, zu biologisieren und Hierarchien zwischen den Menschen festzuschreiben. Nationalstaaten haben sich nach der Französischen Revolution und dann in Deutschland relativ spät nach dem deutschen-französischen Krieg hat sich das Deutsche Kaiserreich gebildet und diese Nationalstaaten wollten, um sich zu behaupten, auch Gebiete überall auf der Welt für sich beanspruchen, den sogenannten Platz an der Sonne, damit sie auch ihre Handelsmacht beweisen konnten. Und Deutschland war da wie, also das Deutsche Kaiserreich war da nicht anders als alle anderen europäischen Großmächte. Also Belgien hatte ein großes Kolonialgebiet, die Niederlande, Großbritannien natürlich, Frankreich, Portugal, das waren große Kolonisatoren. Was man aber oft vergisst, weil die anderen viel mehr Kolonien und viel länger Kolonien besitzt haben, ist, dass Deutschland eben auch Kolonien hatte, vor allem in Afrika, zum Beispiel Deutsch-Südwestafrika ab 1884, das ist heutzutage Namibia, Westafrika mit Kamerun und Togo, die ab 1884 eine deutsche Kolonie waren, Deutsch-Ostafrika ab 1885 mit Tansania, Burundi und Ruanda. Und das spürt man auch deutlich in der Literatur der Zeit, vor allem in der Populärliteratur. Es gab Romane, die in den Kolonien geschrieben wurden von den Deutschen, die dort hingewandert sind, die vor Ort Romane geschrieben haben. Und das waren Bücher, die in Deutschland 100.000-fach verkauft wurden. Und es war wirklich sehr populär und allgemein bekannt, wie das Leben in den Kolonien war. Und das ist sehr erstaunlich, dass man heutzutage dieses Wissen über die Popularität dieser Bücher nicht mehr hat, dass das überhaupt nicht mehr zu unserem Kanon gehört, obwohl es ganz klar war, das sind Kolonialprodukte, das ist unsere Literatur aus den Kolonien. Wir waren so erstaunt, als wir Texte erstmal gelesen haben in dem Seminar, wie stark das im Bewusstsein der Bevölkerung war, auch dieser Genozid in Namibia zwischen Herero und Nama, wie präsent das war zu der Zeit, wie aktuell, und dass wir eigentlich gar keine Ahnung haben, dass wir gar kein Wissen darüber haben, dass wir sehr schwierig diese Texte wirklich in ihrem Kontext lesen können, weil uns einfach das Wissen fehlt. Das war jetzt der Hintergrund zu dem Seminar. Im Seminar haben wir 4 Texte, die wir die wir genauer analysieren. Das ist ein Text, was sehr populär war, Tropenkoller von Frieda von Bülow von 1896. Frieda von Bülow hat selbst auch als Krankenpflegerin in den Kolonien gearbeitet in Südwestafrika. Dann ein Buch von Gustav Frenzen, Peter Mors Fahrt nach Südwest, ein Feldzugbericht von 1906. In dem Roman geht es um einen Reisenden, Peter Mohr, der nach Südwestafrika geht, um gegen die Herero und die Nama zu kämpfen. Und in dem Roman wird auch die Brutalität dieses Genozids sehr klar und anschaulich beschrieben. Und es wird klar, wie widersprüchig dieses Kolonialstreben überhaupt ist, dass es zu nichts führt und dass es einfach nur brutal und gewaltvoll ist. Und trotzdem wird diese Ideologie weiter vertreten und nicht in Frage gestellt. Und es gibt extrem rassistische Beschreibungen. Dann das Douala-Mädchen von Jesko von Puttkammer von 1908. Da merkt man auch die Entwicklungen der Kolonialgesellschaft, weil da geht es auch um die Beziehungen zwischen der lokalen Bevölkerung und den deutschen Kolonisatoren. Und da stellen sich auch moralische Fragen, wie sind die Beziehungen, kann man sich verlieben in lokale Bevölkerung oder ist das verwerflich? Und da tauchen diese ganzen Fragen der Moral eben auf. Und der letzte Text ist eine märchenhafte Kurzgeschichte. Das war der gruseligste Text, ehrlich gesagt. Das ist von Hans Grimm, wie Grete aufhörte, ein Kind zu sein. Und das ist 1913 erschienen. Und Hans Grimm war eins der größten NS-Schriftsteller. Der wurde sehr bekannt für seine NS-Schriften. Und die Geschichte ist erstaunlich spannend, sehr, sehr subtil geschrieben, sehr mit sehr viel ästhetischen Metaphern. Und es liest sich sehr einfach und man merkt gar nicht so richtig diese rassistischen Elemente. Und es ist sehr erstaunlich, wie vielfältig und komplex die Charaktere dargestellt werden. Es gibt Figuren, die schwarze Figuren, die sehr stark sind, widersprechen, Frauen, die widersprechen, die sehr viel Charakter haben. Es ist die Handlung von Grete, eine Jugendliche, die in der Kolonie aufwächst. Und das ist ein sehr, sehr starkes Mädchen, die ihre Meinung sagt, reiten geht, frei ist. Also ein sehr feministisches Werk eigentlich. Und trotzdem wurde es genutzt, um so Kolonialideologie zu legitimieren. Und sich mit solchen Texten zu beschäftigen, ist eben sehr spannend, weil vieles da drin auch schon vorzufinden ist, was dann in der nationalsozialistischen Zeit wiederzufinden wurde. So Mechanismen, wie beschreibt man Menschen, die man als nicht dazugehörig sehen will? Und wie legitimiert man, dass man als Fremde in ein Land sagt, okay, das ist jetzt mein Land, alle sollen leben, wie ich es möchte. Wie passiert das? Und wie, das gibt einen guten Einblick in die Gedanken der Zeit. Genau. Sarah, möchtest du etwas zu den Texten sagen, was dein Eindruck war beim Lesen?
Ja, Kolonialismus für mich ist eigentlich ein neues Thema, weil ich aus dem Iran komme. Und ja, diese Texte waren für mich sehr rassistisch. Und oder die Männer spielten viele Rolle oder wichtige Rolle, und die Frauen nein. Und das ist Männlichkeit oder ja, etwas. Wieso? Und ja, aber das war insgesamt sehr interessant. Und ja, alles.
Warum bist du da überhaupt rein in das Seminar? Was hat dich daran interessiert?
Weil, ich studiere auch Literatur- und Kulturtheorie. Und ich interessiere mich immer für neue Themen und auch Geschichte auch. Und ja, das war einfach für mich interessant und neu. Und ich möchte auch über Deutschland mehr wissen. Und ja.
Jetzt weißt du mehr wahrscheinlich als viele andere Deutschen.
Das wollte ich gerade auch sagen. Jetzt weißt du mehr über Deutschland in dem Bereich zumindest als ich. Ja.
Kam da auch was dazu, warum das so aus dem Kanon verschwunden ist, warum das aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden ist und aus der Lehre, aus dem Geschichtsunterricht?
Also jetzt die Texte, die wir jetzt spezifisch im Seminar untersuchen, ist Populärliteratur. Und generell wird Populärliteratur in der Germanistik nicht erforscht, wobei man auch sehr stark klassifizierende Texte sieht im großen Literaturkanon. Also auch Schiller, Goethe und so weiter beschäftigen sich mit der Welt in der Literatur. Das sind vielleicht nicht die so Rassentheorien am weitesten verbreitet haben, aber und bei denen das so präsent ist. Aber bei Kant zum Beispiel gibt es schon die Frage nach dem biologischen Erbe der Menschen und es sind einfach Aspekte auch, die nicht untersucht werden, weil man vielleicht andere Schwerpunkte setzt. Die Aufklärung ist thematisch zum Beispiel ein großer Schwerpunkt in der Erforschung der Literatur. Wie geht man mit Vernunft, Moral und wie beschreibt man den Menschen ab dem 18. Jahrhundert? Diese anthropologische Frage, was macht den Menschen aus, was ist seine Stellung in der Welt und was ist sein Verhältnis zu Tier und Natur. Dann spielt die deutsche Romantik eine große Rolle, auch mit Goethe zum Beispiel, das bürgerliche Trauerspiel, Theaterspiele, Tragödien, das antike Griechenland und so weiter. Aber auch in den antiken Texten gibt es schon rassifizierende Theorien und man geht von so Klima, Einfluss von Klima, um die Unterschiede zwischen den Menschen zu erklären. Und da wird auch der beste Mensch als der griechische Mensch beschrieben, weil der auch in der besten Klimazone aufwächst und das macht eben den idealsten Menschen dann aus. Wieso das genau ignoriert wurde so lange, das ist eine schwierige Frage, weil es ist überall vorzufinden. Man braucht einfach die Augen aufzumachen. Was besonders, ich habe da vielleicht eine Anekdote, die das besonders deutlich macht. Wir waren im Rahmen von unserem Seminar im Literaturarchiv in Marbach und das Literaturarchiv sieht so aus, das sind sehr, sehr lange Gänge mit lauter grünen Kästen nebeneinander. Und in jedem dieser Kästen kann man eine Schublade rausziehen und da sind lauter alte Manuskripte, die handschriftlich beschrieben werden. Und wir sind da reingelaufen, haben den Autor Hans Grimm gesucht, alles ist alphabetisch sortiert. Bei ihm waren ungefähr 20, 30 Kisten zu finden. Und bei allen den Kisten stand Südwestafrika über die Ideologie der Kolonisation und so weiter. Also reihenweise solche Titel, die schon auf die Kolonialgeschichte hinweisen, Briefe aus, was weiß ich, für eine Stadt, auch in der Kolonie. Und die Frau, die uns da durchgeführt hat, stand vor diesen Kisten und hat gesagt, sie bereiten gerade in Marbach eine Ausstellung zur Kolonialliteratur vor. Und sie sagte, das war gar nicht so einfach, da Sachen zu finden für dieses Thema, weil es gibt gar nicht so viel Material in unserem Archiv. Und sie hat das gesagt vor 30 Kisten voll von Kolonialzeugs. Und in diesem Archiv sind bestimmt Tausende an Kisten und Briefen aus den Kolonien. Und das ist so symptomatisch für den Umgang damit. Man hat sich nie die Frage gestellt, man hat sich nie damit beschäftigt, was liegt da eigentlich, woher kommt das, was ist da drin vorzufinden. Und es ist alles nicht digitalisiert und es ist nicht verschlagwortet. Und dann haben sie für diese Kolonialausstellung ein paar Objekte rausgesucht, die auch unter Afrika verschlagwortet worden sind oder nach Autoren recherchiert. Aber man weiß gar nicht, was es alles gibt. Es wurde nie danach gesucht. Man hatte immer andere Themen und eben die NS-Zeit hat das alles überdeckt. Wie kam das dazu? Es gibt sehr viel Ausstellungen zur Shoah, zur NS-Literatur und so weiter. Und ich glaube, es ist alles zu finden. Es gibt das Material, es ist archiviert. Nur man braucht Menschen, die sich die Frage stellen, die sich damit beschäftigen und die mal da reinschauen und wirklich danach suchen, was ist da. Weil es ist da, es braucht nur gesehen zu werden. Und es ist überall auch in unserem Alltagsleben zu sehen. Wir haben Sprichwörter, die aus der Kolonialzeit stammen. Wir hatten, jeder kennt, also jetzt spontan fällt mir keins auf, aber zum Beispiel diese Schokoküsse, jeder kennt die alten Namen dafür. Es gibt mehrere sehr rassistische Namen für diese Schokoküsse. viele Produkte, die wir heute haben, stammen aus der Kolonialzeit. Es gibt sehr viel Werbung, die mit kolonialistischen Bildern gearbeitet haben, zum Beispiel für Kakao oder Bananen oder so, die mit krass rassifizierenden Bildern gearbeitet haben. Und diese Bilder hat man im Kopf, man hinterfragt sie nur nie. Und man hat diese Stereotype. Und es ist sehr spannend, weil dieses Archiv sich jetzt die Frage gestellt hat und auch weil die Mitarbeiter sehr überfordert waren mit der Frage, macht jetzt mal eine Ausstellung zu Kolonialliteratur. Niemand hat sich die Frage gestellt, niemand kennt sich aus und niemand traut sich auch dem Thema an, weil gerade das ist so ein sensibles Thema. Alle ethnologischen Museen in Deutschland stellen sich die Frage, sollen wir unsere ganzen Gegenstände zurückgeben, an wen, wem gehört das eigentlich? Man weiß überhaupt nicht, woher das genau kommt. Und dann haben sie sich gefragt, was machen wir jetzt eigentlich und wie können wir Literatur von Afrika darstellen in einer Ausstellung? Wie geht man da vor? Und niemand hat sich getraut, da irgendwas zu präsentieren. Aber innerhalb von 6 Wochen muss so eine Ausstellung hergestellt. Also ich glaube, es waren 6 Wochen, ich weiß es nicht mehr genau. Die Ausstellung soll heißen Narrating Africa. Sie fängt an am 10. November 2000, also dieses Jahr, und geht bis zum 22. November 2020. Und dann ist die Frage, was dürfen wir als Archivare, also die Archivare dort, aussagen über diese Literatur, wie bewertet man sowas? Das sind sehr komplexe Fragen und wir haben die Ausstellung, das, was jetzt schon da ist, gesehen und müssen uns überlegen, ob wir mit dem Seminar auch kooperieren wollen und in welcher Form genau.
Was müsst ihr da überlegen, ob ihr das überhaupt wollt oder in welcher, also welche Bedenken gibt es da?
Es ist, vielleicht hat man auch im universitären Kontext eine andere Herangehensweise als Archivare mit den Texten umzugehen. Wir gerade in unserem Fach, in Kulturtheorien, sind postkoloniale Theorien oder sogar Texte, die über diese postkolonialen Theoretiker, die über diese postkolonialen Theorien hinausgehen, sehr populär gerade. Und da hat man eine andere Form, über Kultur und über Macht und Identität nachzudenken, als vielleicht noch die, die in den Archiven arbeiten. Und wir haben uns noch nicht darüber ausgetauscht in der Gruppe, was wir machen und welche Bedenken es gibt. Ich habe Bedenken daran teilzunehmen, weil ich mich frage, ob ich in der Lage wäre, einen Ausstellungstext zu schreiben, der kurz, einfach ist und vollständig ist. Und ich würde mich nicht unbedingt trauen, da meinen Namen drunter zu setzen und dass das dann ein Jahr lang ausgestellt wird. Und das unter dem Titel Narrating Africa. Ich kann auf jeden Fall nicht Afrika narraten. Und insofern finde ich es schwierig, irgendwas über Afrika zu erzählen, weil das Kontinent schon so stark stereotypisiert wird. Es ist so stark Gegenstand von Erzählungen, von europäischen Erzählungen, von europäischen Bildern. Und ich sehe mich nicht in der Lage, da irgendwie ein wertfreies Bild darzustellen und diese Kolonialtexte, die für mich auch schon überfordernd sind, irgendwie auseinanderzunehmen, weil mir fehlt das Wissen dafür einfach.
Aber dass das eine Chance ist, so eine, mit einer kritischen Reflexion der eigenen Kolonialgeschichte und das mal ein Anfang ist, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, das ist ja schon mal, finde ich, ein wichtiger Schritt, den es vorher ja offensichtlich auch lange nicht gegeben hat.
Ich glaube, das ist sehr lobenswert, dass so ein bekanntes Archiv, also das Literaturarchiv in Marbach ist das bekannteste Literaturarchiv in Deutschland, das größte, dass so ein Archiv anfängt, da in die Schubladen zu schauen und zu schauen, was es da gibt und zu schauen, ja, wie kann man das auch präsentieren, wie kann man da mit kritisch umgehen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr lobenswert. Und auch wenn die Ausstellung jetzt kritisiert wird in unterschiedlichen Formen, kann ja durchaus sein, vor allem bei so einem sensiblen Thema, muss jemand den Anfang machen, muss jemand sich damit beschäftigen und irgendwas präsentieren. Wenn es präsentiert wird, dann kann man darüber diskutieren, debattieren und dann auch Vorschläge machen, wie man einen besseren Umgang mit diesen Texten findet. Aber es ist auf jeden Fall ein spannender Ansatz.
Sowieso, ich finde, ehrlich zu sein, weil ich bin total überrascht, dass hier in Deutschland ein Teil von der Geschichte nicht so richtig bekannt ist, no? Zwischen den Schülern oder die Jugendlichen, die neue Generation. No? Weil zum Beispiel in Spanien, no? Diese spanische Kolonie, es war wow, sehr richtig etwas richtig Großes in der Geschichte, nicht nur für Spanien, sondern auch für die ganze Lateinamerika. Und ich finde ein bisschen total überrascht, dass hier dieses Thema nicht so richtig wichtig ist. No? Vielleicht wäre auch gut eine Forschung von euch als Studenten nach Namibia gehen und ein bisschen dort eine Forschung machen. No? Wie ist in Namibia? Wie war für die Leute in Namibia? Vielleicht gibt es viele Texte, viele Informationen. Ne? So
das ist auf jeden Fall ne? spannend, aber das sind wieder die europäischen Forscher, die dann nach Namibia gehen, um dort die Geschichte zu erzählen.
Nee, aber wollte ich sagen, dass vielleicht dort vielleicht Informationen oder Texte oder Literatur von den Leuten, die dort geboren sind, vielleicht ein bisschen sammeln und von der anderen Seite ein bisschen so mehr. Vielleicht.
Was da vielleicht fehlt in der Ausstellung, ist eben auch diese andere Seite, weil es gibt durchaus Literatur von Nama und Herero und Menschen aus den Kolonien, die kolonisiert wurden. Es wurde darüber gesprochen, es gibt Diskurse, es gibt Texte, es gibt Erzählungen, es gibt Geschichten, es gibt auch viele Theorien darüber von afrikanischen TheoretikerInnen. Das wäre vielleicht auch eine Überlegung, sowas in so eine Ausstellung zu integrieren, dass man nicht immer diese einseitige Perspektive hat, sondern dass man auch diese Verbindung haben. Bei der Entstehung der Ausstellung hatten die Archivare auch einen Workshop mit unterschiedlichen Gruppen aus Namibia und haben sich auch darüber ausgetauscht, wie spricht man, wie stellt man Menschen dar. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass man bei sowas immer alle Perspektiven, alle Seiten mit einbezieht, weil das ist genau das, was Kolonisation ausgemacht hat, dieses Einseitige und diese Machtbeziehung und dieses von oben herab. Ja.
Und die jetzige Darstellung ist ja natürlich auch immer die Gefahr der Reproduzierung von diesen Inhalten, dass man da kritisch reflektiert begleitet und eben, ja, viele von den Texten sind ja gut, dass sie auch verschwunden sind, ne? Weil sowas darf ja keiner mehr von sich geben. So.
Diese Debatten gibt es ja immer noch sehr stark bei deutschen Kinderbüchern. Wie geht man mit dem N-Wort zum Beispiel um in Büchern. Soll man das rausnehmen? Ist es dann auch, kriegt ein Kind dann damit auch, also was ich mich immer frage, ist, wenn man diese Wörter wegnimmt, dann wird auch Teil dieser Geschichte, verschwindet damit. vielleicht ist das gut auf langer Sicht, aber rassistische Strukturen gibt es weiterhin. Und vielleicht wäre es auch gut, mit Kindern gerade zu üben, wie man Rassismus erkennt, wie man kritisch damit umgeht. Und ich glaube, wenn man diese Wörter einfach nur rausnimmt oder die problematischen Zitate oder die problematischen Bücher, dann setzt man sich auch nicht damit auseinander. Und dann sind die Strukturen, die Machtverhältnisse, die Gewalt immer noch da in der Gesellschaft. Sie sind nicht verschwunden, nur weil man sie aus Museen rausgenommen hat, aus Büchern rausgenommen hat. Das ist eine sehr komplizierte Debatte. Was macht man da am besten?
Wie geht's weiter mit eurem Seminar? Was macht ihr noch?
Also, wir haben uns in Kleingruppen aufgeteilt, mit unterschiedlichen Themen und Fragestellungen nochmal an diese Texte herangehen. Und dann stellen wir uns das gegenseitig vor. Wir werden auch im Seminar diskutieren, wie wir wie wir die Ausstellung finden, in welcher Form wir uns vorstellen könnten zu kooperieren, ob wir das überhaupt tun, ist die Frage. Das müssen wir dann gemeinsam entscheiden, weil es ist auch gar nicht so leicht, von der Universität aus Ausstellungstexte zu verfassen, weil es geht immer auch Komplexität verloren durch so einen Prozess. Genau, also wir haben noch ein paar Blogtermine, in denen wir uns weiter in diese Texte stürzen. Und ich bin gespannt, was für unterschiedliche Aspekte da herausgearbeitet werden, sei es um Genderkonstruktion oder Gewaltbeziehungen, Machtbeziehungen, auch wie der Raum beschrieben wird in den Texten und welche Rolle Grenzüberschreitungen spielen. Da gibt es ganz viele Aspekte, die man analysieren kann, um zu schauen, auch wie solche Hierarchien funktionieren, wie Gewalt funktioniert und wie die Texte auch so populär werden konnten.
Sagst du mal den Titel von eurem Seminar und den Titel von der Ausstellung?
Also das Seminar heißt Kolonialismus in der Literatur von Sigrid Köhler. Und die Ausstellung ist im Literaturarchiv in Marbach und die heißt Narrating Africa und fängt am 10. November an.
Spannendes Thema, kann man dranbleiben und ihr seid ja jetzt die Experten, die uns da über die weiteren Fortschritte auf dem Laufenden halten.
Jetzt ist es sehr schwierig, eine passende Musik dazu zu finden.
Wenn man hier jetzt Musik aus Afrika spielt, verstärkt man dann auch wieder Klischees. Kann schon sein, ja. Kann aber auch sein, hey, guck mal, was da heute passiert. Vorhin aus dem Sudan hatten wir ja, das ist aktuelle Musik aus dem Sudan gewesen. Da zeigen sie sich selbstbewusst und
wir hatten auch andere afrikanische Künstlerinnen, zum Beispiel Fatoumata Diawara in der Sendung mit Sowa oder Umu Sangare mit Jorolen. Und jetzt können wir ein Lied hören über Gambia von Sona Djabate. Vielleicht reproduzieren wir damit europäische Machtstrukturen, aber es sind auch einfach schöne Lieder.
Genau.
Und vielleicht schöner als rassistische deutsche Rap-Songs oder was weiß ich.
Definitiv, ja. Man muss auch aufpassen mit, bin jetzt nicht totaler Gegner von Political Correctness, aber es gibt ja schon auch Dogmas, die einem das Leben schwer machen können. Und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende der Sendung.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima semana.
Você pode assumir sua haftedige.
Thank you for listening. Until next week.
Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.